Jahr bei uns am IST und jeder, der damals beim Workshop mit dabei war, hat sein eindrucksvolles Stil zu arbeiten noch nachhaltig beeinflusst und unsere therapeutische Arbeiten haben vor gestalten lassen. Dr. Hein ist Fachpsychologe für Psychotherapie mit 2-3 Praxen in Zürich und Umgebung sowie Dozent und systemischer Ausbildung und Buchautor. Er ist Gründungspräsident von New World Care und hat sage und schreibe 9 große Humorkongresse wissenschaftlich geleitet und hält am Sonntag bei uns den Vortrag mit dem herrlichen Titel Wem das Wasser bis zum Hals steht, der sollte den Kopf nicht hängen lassen und heute den Workshop Schlimmer geht immer, besser auch. Die Arbeit mit humorvollen Bildern und Metaphern im Hypnotherapeutischen Ansatz. Dazu möchte ich noch sagen, es gibt kein Familientherapieinstitut, wie wir jetzt auch sind, ohne eine kleine familientherapeutische Story dazu. Wir sind vor einiger Zeit draufgekommen über den Stefan, dass wir weitschichtig verwandt sind miteinander. Wir haben beide genau. Steirer Wurzeln und haben lange davon nichts gewusst und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass du heute für uns den Workshop machst und morgen den Vortrag. Danke, Peter.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Das Mikro funktioniert offensichtlich so auch, ich hoffe, es ist laut genug und sonst, wobei es halt jetzt ein bisschen.
Geht's auch ohne?
Ja, das ist
möglich.
Nein,
es
ist
irgendwie
nicht.
Probieren müssen. Und so ist es gut. Also probieren wir es so. Ja, es ist ja eigentlich, soll man sagen, fast ein bisschen frech, wenn man Humor nach Wien trägt, oder? Vor allen Dingen in der therapeutischen Szene ist das fast ein bisschen frech. Aber sonst sind die Wiener ja bekannt für ihre hoffnungsfrohe Art. Ja, man muss sie nur entdecken, das ist dasselbe wie bei unseren Klienten auch, denn viele tarnen das. Und die Wiener sind zum Beispiel da wirklich Meister im Hoffnung tarnen, aber das heißt ja nicht, dass sie sie nicht umso mehr haben, oder? Weil sie haben so viel Hoffnung, dass sie sie dauernd tarnen müssen, weil sonst hätte es ja Konsequenzen, oder? Wenn man so hoffnungsfroh durch die Gegend läuft, das weiß jeder, oder glücklich ist oder Glück ausstrahlt, hat ja meistens Konsequenzen, dass dann andere Leute kommen und etwas von einem wollen oder einem dann gerade wieder belasten. Insofern ist die wienerische Art, in Deckung zu gehen, eigentlich eine sehr schlaue und eine sehr kompetente, oder? Aus hypnosystemischer Sicht zumindest. Ja, kennen Sie hoffentlich den Unterschied zwischen Humor und Psychotherapie?
Nein.
Nicht? Das ist auch spannend. Humor wirkt immer. Und das ist auch so, vielleicht ist das Thema von diesem Seminar. Und zuerst möchte ich vielleicht so ein bisschen was über mich erzählen, wie ich in diese ganze Humor-Thema therapeutischer Art hineingeraten bin. Aber vor allen Dingen, da wir auch das Thema Hoffnung haben, das erinnert mich einfach immer an den hoffnungsvollsten Therapeuten, den ich in meiner ganzen Karriere, Gott sei Dank, schon ganz am Anfang, kurz nach dem Studium, kennengelernt habe. Und da erzähle ich mal kurz eine Geschichte, wie sich das so abgespielt hat. In der Schweiz, also das hören Sie vielleicht ja, ursprünglich komme ich nicht aus der Schweiz, also ursprünglich bin ich in München geboren und aufgewachsen, aber dann irgendwann mal studienmäßig ausgewandert und 76 in der Schweiz gelandet, habe dort Psychologie studiert. Und damals konnte man schon während dem Studium beginnen, eine therapeutische Ausbildung zu machen. Und ich habe dann ein Buch gelesen von einem gewissen Carl Rogers und das hat mich so fasziniert, dass ich dann begonnen habe, eine Ausbildung zu machen, klientzentrierte Gesprächspsychotherapie. Und als ich 81 fertig war mit dem Studium, hatte ich auch gleichzeitig schon 2 Jahre so quasi Grundausbildung in klientzentrierter Therapie hinter mir. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam Carl Rogers zum ersten Mal nach Deutschland, nach Bonn. Und da sind wir natürlich eine ganze Gruppe von uns dahin gepilgert. Und das war insofern schon sehr eindrucksvoll. Das war damals so Großgruppen, Kleingruppen-Encounter. Und der Carl Rogers war dort und der Reinhard Tausch, der deutschsprachige sozusagen Gesprächspsychotherapie-Papst, wie man ihn damals genannt hat, und noch viele andere dieser Koryphäen. Und was für mich sehr eindrücklich war, und ich war ja noch relativ neu oder unbeleckt, könnte man sagen, in diesem ganzen Szene, war da den Karl und den Reinhard nebeneinander sitzen zu sehen. Und dann hat man irgendwo gewusst, was ist Optimismus und was ist Pessimismus. Ohne dass die irgendein Wort sagen mussten, das war schon einfach die Grundausstrahlung. Und das hat sich dann auch so bewahrheitet, dass die Kollegen von uns, die beim Reinhard Tausch in die Kleingruppe gegangen sind, wenn man sie dann hinterher gefragt hat, wie läuft es denn bei euch, dann haben sie gesagt, ja, da wirst du so lange getröstet, bis du weinst. Das ist natürlich auch wichtig, also keine Frage. Es ging dann so weiter, dass das ging eine ganze Woche, 150 Teilnehmer. Und eines Abends hat es geheißen, ja, kleine Gruppe geht zum Griechen und der Karl kommt auch. Alle haben sich überlegt, wo muss ich sitzen, damit ich neben dem Karl sitze. Und ich habe mir überlegt, wo muss ich sitzen, damit ich möglichst weit weg sitze, weil ich mich geschämt habe für mein nicht vorhandenes Englisch. Und wie das halt dann immer so kommt, kommt alles ganz anders. Karl kam viel später als erwartet und der einzige Platz, der zufällig frei war, war rechts neben mir. Gott sei Dank war ich ja insofern nicht der einzige Gesprächspartner für ihn, sonst wäre das ein bisschen mühsam geworden, aber natürlich haben wir uns trotzdem unterhalten und ich war natürlich trotzdem auch neugierig und irgendwann schaut er mich so an und sagt, du musst nach La Jolla kommen. La Jolla war damals das Mekka der Gesprächstherapeuten oder Encounter-Bewegung und einmal im Jahr im Sommer gab es ein 17-Tage-Programm, also riesiger Aufwand für Therapeuten aus aller Welt, so ein interdisziplinärer, interkontinentaler Encounter und hat mich angeschaut und gesagt, da musst du hin. Und ich habe in einer Überzeugung natürlich gesagt, das geht nicht. Und hat er gesagt, warum nicht? Und habe gesagt, ja, ich mit meinem Englisch, oder? Und hat gesagt, genau deswegen. Weil du nicht Englisch kannst. Deswegen musst du dorthin. Weil wenn du nicht gezwungen bist, die Sprache zu verstehen, dann erlebst du Dinge, die kannst du nur erleben, wenn du nicht abgelenkt bist vom Inhalt der Worte. Und als Therapeut musst du das lernen. Das war, würde man sagen, hypnosystemisch gesprochen, ein Utilisieren und eine Umdeutung, oder? So nach dem Motto, du hast Schwächen, mach was draus. Nutze deine Schwächen für dich selbst. Also, ja, im Sommer war ich wirklich in La Jolla. Und es hat wirklich funktioniert, die erste Woche. Musste ich wirklich den Inhalt nicht verstehen, was auch kein großes Problem ist bei Mexikanern, die Englisch sprechen und Japanern, die Englisch sprechen. Aber auch die Amis konnte ich ausblenden. Und in der zweiten Woche war es dann schon ein bisschen anders und da gab es aber so Experimentalgruppen, so 24-Stunden-Encounter, Spielregel, wer rausgeht, darf nicht wieder rein. Nach 23,5 Stunden, weil nicht mehr so viel da waren, hat man mich gezwungen, auch was zu sagen. Das war wahrscheinlich eine meiner potentesten Interventionen, die ich je gemacht habe. Aber ich glaube nicht, dass sie so hilfreich war, wie ich später dann gelernt habe. Nämlich fast die ganze Zeit hat eine Person das Thema bestimmt mit einer bestimmten Krankheit, die auch körperliche Ausprägungen hatte. Und diese Person stand die ganze Zeit im Mittelpunkt vom Gespräch. Und diese Person hat dann irgendwann gemerkt, dass ich noch nichts gesagt habe nach 23,5 Stunden und hat mich sozusagen genötigt, auch was zu sagen. Und wie das halt so ist, wenn man dann so eine Intervention aufbaut, die eigentlich nicht als Intervention ist, sondern eher innerlich mit wie viel wenig englischen Worten kann ich das zum Ausdruck bringen, was ich sagen will, war das natürlich eine richtige Spannungsaufbau. Und das, was ich dann gesagt habe, war ungefähr wörtlich so, was ich so mitkriege oder in meinen Empfindungen wenden Sie oder du mehr Energie auf, um krank zu bleiben, als um gesund zu werden. Das hat ihn leicht erschüttert. Nach 23,5 Stunden Monolog war das eine ziemliche Schock, und wahrscheinlich, wenn nicht andere Leute anwesend gewesen wären, hätte er mich wahrscheinlich geprügelt, nehme ich an. Aber da war ich geschützt. Also insofern war die zwar vielleicht sehr effektiv, diese Intervention, aber nicht sehr wirkungsvoll, und vor allen Dingen vermute ich, im Nachhinein hat sie wahrscheinlich mehr Widerstand erzeugt als irgendwas anderes. Aber mir ging es ja nur darum, einen Satz gesagt zu haben, und dann war das auch bald zu Ende. Was dann am nächsten Tag aber spannend war, da stand an der Tür Hypnose, und gedacht, okay, da gehst du hin, oder? Bist im Ausland, kennt dich keiner. War 1981, oder? Also bin ich da hingegangen, war ich der Einzige. Und dann kam es noch schlimmer, dann hat der das angeboten und gesagt, dann mach das nicht. Wegen einem. Daraufhin ist mir in Kalifornien eingefallen, dass mein Vater mir erzählt hat, schon ein Jahr vorher, dass in seiner Praxis, also er war Patentanwalt, er hatte einen seriösen Beruf, ein Stock tiefer so komische Psychologen eingezogen seien, wo was mit Hypnose an der Tür steht. Das ist mir in Kalifornien eingefallen. So. Im Herbst 81 bin ich da mal einen Stock tiefer gegangen. Also es war noch nicht Trance-Tiefe, aber einfach dritte statt vierter Stock. Und bin da bei der frisch gegründeten Milton Erickson Gesellschaft durch die Tür gelaufen und dann auch gerade für längere Zeit dort geblieben. Also nicht am Stück natürlich. Aber so bin ich sozusagen zur Hypnotherapie gelandet. Und so gingen dann diese Zufälle oder diese spannenden Geschichten insofern weiter, dass 85, ich habe dann eben begonnen, Hypnotherapie-Ausbildung zu machen, das zu kombinieren mit Carl Rogers und Gesprächstherapie. Und 85 habe ich gelesen, kommt der Frank Farrelly nach München. Und den kannte ich natürlich schon von der Literatur her und hat mich sehr interessiert. Und 85 saß ich dann in dem Workshop mit dem Frank in München, den der Uli Schachtner organisiert hatte. Und das hat mich so beeindruckt, was der da sich getraut zu machen oder was, wie der mit Klienten, ich habe mich natürlich auch gemeldet oder auch mit ihm gearbeitet vor der Gruppe, und habe dann daraufhin beschlossen, den Frank nach Zürich zu holen, und habe dann 15 Jahre lang mit ihm in der Schweiz Seminare veranstaltet. Natürlich auch viel mit ihm darüber diskutiert, wie das geht mit Provokation und was da der Sinn ist und wie das läuft. Und natürlich auch spannenderweise haben sich dann wieder Kreise geschlossen, weil der Carl Rogers eigentlich der Mentor von Frank war. Und das eine ganz wichtige Verbindungsebene ist. Und so ging das dann weiter, dass ich über dieses Thema mir noch mehr Literatur besorgt habe, so zum Thema Humor. Überhaupt, nicht nur im provokativen Stil. Und da gemerkt habe, da läuft ja sonst auch noch sehr viel. Gibt es Humor in der Pflege, und vor allem im englischsprachigen Bereich gab es da auch schon ziemlich viel Literatur. Und habe dann beschlossen, ich gehe solche Leute mal heimsuchen, die sich mit Humor beschäftigen im medizinischen Bereich oder im therapeutischen Bereich. Habe das aber dann wieder vergessen oder es ist untergegangen. Plötzlich läutet das Telefon in der Praxis und Arosa Tourismus meldet sich und haben gefragt, ja, ob ich Lust hätte, für sie einen Humorkongress zu organisieren. Und da habe ich zuerst ja gesagt und dann überlegt, wie das halt manchmal so ist. Und mir gleichzeitig gedacht, okay, das ist auch nicht schlecht, oder? Jetzt kann ich die Leute auf Kosten von Arosa einfliegen lassen, die ich sonst mühsam hätte einzeln besuchen müssen. Und so kam dann 96 der erste Humorkongress zustande in Arosa, der ungefähr 40 Teilnehmer hatte und 20 Journalisten, die so fasziniert waren von diesem Thema, dass es da einen internationalen Humorkongress geben sollte. Das war der erste. Wir haben dann mit dem Michael Tietze zusammen, auch mit der Messe Basel, weitere und in 5 Jahren dann 7 Kongresse veranstaltet. Und am letzten hatten wir 700 Teilnehmer, also so eine kleine Zuwachsrate. Und das war für mich dann natürlich ein wichtiges Thema, mich weiter damit auseinanderzusetzen, welche Formen von Humor und welche therapeutische Implikationen und wie passt es zusammen, sodass das für mich ein wichtiges Thema wurde und natürlich auch verschiedene Anwendungsgebiete außerhalb der Psychotherapie. die mich da interessiert haben. So ging es mit dem Thema Humor weiter. Wir haben dann auch eine Gesellschaft dort aufgebaut und gegründet. Und heute ist es mir, denke ich mir, wichtig, ist vielleicht auch so ein bisschen das Thema von diesem Seminar, wie der Humor eigentlich ein ganz wichtiger Bestandteil ist vom hypnosystemischen Ansatz und wie gut es da eigentlich reinpasst oder fast sogar zwangsläufig sich fast eigentlich aus dem hypnosystemischen Ansatz heraus fast entwickelt. Also wir müssen den Humor eigentlich nicht hineintragen, darum heißt das Seminar auch Humor im Ernst, beziehungsweise es hat eigentlich ein Doppelthema. Es heißt Humor im Ernst, dass wir den Humor gar nicht von außen reintragen müssen. Und Humor im Ernst heißt, dass wir es wirklich ernst meinen damit. Und schon in der Suggestion ernst nehmen, steckt der Humor ja eigentlich drin. Also zumindest im Deutschsprachigen, wenn wir diese Suggestion uns richtig, wir können sagen, okay, jemanden ernst nehmen, wir können aber auch den Ernst nehmen. So, also das heißt, ernst nehmen führt eigentlich zwangsläufig zum Humor, weil ernst nehmen führt zum Ernst nehmen und zum Ernst nehmen und das führt wiederum automatisch zu einer humorvollen Kombination und das führt dann automatisch, zu dieser Verknüpfung, weil das ist vielleicht das zweite Ziel von diesem Seminar, selber zu merken, schmunzeln ohne Hoffnung ist nicht möglich. Also wenn es jemand von Ihnen schaffen sollte, innerlich zu schmunzeln, ohne dabei zu entdecken, dass dabei Hoffnung aufkeimt, dann ja, wäre ich froh, wenn er oder sie sich meldet, weil es würde mich dann interessieren, ob das geht.
Ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm, aber ich habe gerade jetzt die Meldung bekommen, der Dr. Birkisch ist doch noch eingetroffen. Er hat gedacht, es fängt um 2:30 an und mir gesagt, dass einige raufgekommen sind, weil sie gedacht haben, der Workshop findet nicht statt, deswegen sind wir so viele hier. Wenn es für Sie passt, dann ist es wunderbar. Es ist nur, ich gebe es noch die Möglichkeit, vielleicht noch zu wechseln, wenn jemand möchte. Oder ist das eh in Ordnung, so wie es jetzt ist?
Es dürfen auch noch 3 bleiben. Also.
Es dürfen noch 3 bleiben. Ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm, aber sonst, er hat mir jetzt gerade ihn raufgeschickt, dass ich das zumindest mitteile. Ist es okay, so wie es jetzt ist? Oder möchte jemand wechseln? Weil dann darf ich dich bitten, dass du weiter fortfährst. Entschuldige.
Also, ich nehme es nicht persönlich, oder schlimmer geht ja immer. Ne? Also, ja, zum Einstieg habe ich mir überlegt, dass das natürlich im Hypnosystemischen ja auch klar ist, es geht um Geschichten, es geht um Bilder. Und das heißt, bevor wir dann auch eine kleine Übung machen zu diesem Thema, gäbe es zuerst mal so den ersten Teil einer Geschichte und dann eine kleine sozusagen Trance an den eigenen Humorplatz und in die eigene Humorgeschichte und dann den zweiten Teil der Geschichte und dann arbeiten wir uns weiter vor. Wenn Sie damit einverstanden sind, erzähle ich mal den ersten Teil der Geschichte. Das ist eine, die Sie vielleicht schon kennen. Es ist eine Geschichte, die vor langer, langer Zeit spielt, zu der Zeit, als Wünschen und Hoffen noch erfolgreich war und noch gewirkt haben. Und da geht es um einen armen Tropf. Und dieser arme Tropf zu dieser damaligen Zeit, der hatte niemanden und nichts, aber eine Menge Probleme. Und es gab ja noch keine Sozialarbeiter und noch keine Psychologen und Psychotherapeuten. Also hat er sich gedacht, was habe ich jetzt noch für eine Chance, was kann ich jetzt noch tun? Und er hat sich irgendwann aufgemacht, denn er hat gehört, es gäbe eine Person, weit weg vielleicht, die solchen armen Tröpfen hilft. Er wusste aber nicht, wo die ist und ob es die überhaupt gibt. Aber er hat sich einfach auf den Weg gemacht. Ist gewandert, gelaufen, hat in jedem Ort, in jedem Dorf gefragt, ob irgendjemand diese Person kenne, wo die sei. Und irgendwann nach langer Wanderschaft haben sich die Hinweise verdichtet und wirklich eines schönen Tages landet er vor einem Haus, wie ihm beschrieben wurde, klopft an die Tür, Und im Gegensatz zu seinem sonstigen Glück oder Pech im Leben wird ihm sogar aufgemacht. Er wird hereingebeten, kriegt was zu essen, zu trinken. Und am nächsten Tag schildert er so all seine Probleme, Themen, Anliegen. Und er macht das sehr ausführlich und sehr eindrücklich und sehr gut. Und die Person sagt, ja, ich sehe ein, dir muss geholfen werden. Ist überhaupt keine Frage. Oder? Nur für vieles, was du da sagst, kann ich dir auch nicht helfen. Aber in einem Punkt kann ich dir helfen und das tue ich auch. Ich beschreibe dir einen Weg, der ist für dich sowieso ganz einfach zu finden. Du hast so viel Erfahrung im Wege suchen. Ganz einfacher Weg, 3 Tage lang. Am 4. Tag kommst du an einen Wald, da marschierst du rein, bist gerade an einer großen Lichtung. Dieser Lichtung musst du viel Holz sammeln, ist auch kein Problem, liegt genügend Holz rum. Machst einen großen, großen Holzberg und an dieser Lichtung findest du aus 3 so große Steine. Da musst du das Holz anzünden, den Holzberg, und dann, wenn das richtig fest brennt, die Steine ins Feuer legen, und wenn diese Steine 4 Stunden lang glühen, dann verwandeln die sich in Gold. Das kann ich dir helfen. Naja, in Gedanken schon nicht mehr so armer Tropf. Nicht schlecht. Nächsten Tag, schönes Wetter, ist losmarschiert, gute Laune, hat nochmal Proviant eingepackt, mittags irgendwo Rast gemacht und am Nachmittag hat er angefangen zu überlegen. Hat sich gedacht, eigentlich ist das komisch. Ne? Holz sammeln, Steine braten, Gold. Das ist sehr einfach. Ne? Hat er weiter überlegt, hat sich gedacht, ja, wenn das so einfach wäre, wären die Wälder voller Goldbratereien. Oder? Also so, abgesehen davon wäre der Goldpreis dann im Keller. Oder? Also hat er sich überlegt, ja, wahrscheinlich fehlt da was. Oder? Kann gar nicht anders sein, da fehlt irgendwas. Irgendwas braucht es da noch. Oder? Irgendwelche Pulver, Zauberstäbe, geriebene Kröten, Feen, Mitternacht, irgendwas muss da doch noch sein. Und da hat er weiter überlegt und es wurde dann schon Nachmittag oder abends und er kam immer mehr ins Grübeln und dann hat er angefangen zu rechnen. Hat er gedacht, ja, also wenn das jetzt ja nicht funktioniert oder da was fehlt, dann gehe ich da 3 Tage hin, 1 Tag brauche ich zum Holz sammeln und Steine braten. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich wieder 3 Tage zurück, das macht 7 Tage. Ne? 7 Tage im Leben eines armen Tropfes, das ist auch nicht nichts. Ne? Also ja, hat er sich gedacht, was soll ich jetzt machen? Hat er den Lagerplatz gefunden, abends sich irgendwas zu essen gemacht und dann hat er nochmal hin und her überlegt, soll ich umdrehen, 7 Tage, oder soll ich weitergehen, 7 Tage, oder umdrehen, dann verliere ich nur 2 Tage, die dafür aber garantiert. Er konnte sich nicht entscheiden, hat sich gedacht, okay, dann schlafe ich jetzt. Morgen früh, wenn ich aufwache, dann entscheide ich, ob ich weitergehe oder ob ich umdrehe. Gut, während der arme Tropf jetzt schläft, unterbrechen wir hier die Geschichte. Und statt der Werbung gibt es jetzt eben eine kleine Trance-Einladung in die eigene Humorgeschichte. Das heißt, Sie dürfen es sich ganz kurz bequem machen. Aber auch nicht zu bequem. Also soll noch ein bisschen nach Arbeit ausschauen. Ne? So das Workshop. Gut, dann dürfen Sie sich einfach mal so weit von außen nach innen orientieren und sich erinnern, dass die Wirksamkeit mit dem Wort Hypnose steigt, wie wir heute schon gehört haben. Das heißt, Sie dürfen jetzt hypnotisch nach innen gehen und sich zunächst mal gerade einen kleinen Zeitsprung erlauben, nämlich zurückzugehen in der eigenen Geschichte, so ins Alter von 5, 6, 7 Jahren. Aber Sie können sich Zeit nehmen, sich dort einzufinden, sich umzuschauen, das Leben mit 5, 6, 7 Jahren, die Zimmer, die Räume, die Farben, die Menschen, Eltern, Geschwister vielleicht, Spielkameradinnen, Kameraden, Kindergarten vielleicht oder Schule, der Geruch, Duft vom Schulzimmer, von der Küche, vom eigenen Zimmer vielleicht. Oder von Teddybären, Puppen oder was sonst damals wichtig gewesen sein mag. Und sich dort mal genauer umzuschauen und hinzuhören, zu spüren. Sich vielleicht an Lachen oder Lächeln zu erinnern von bestimmten Personen. Das Lachen oder Lächeln, wie es getönt haben mag. Vielleicht sogar das eigene Schmunzeln oder Lachen oder Lächeln mit 5, 7, 8 Jahren. Das Lachen von anderen Menschen, Großeltern vielleicht, Eltern, Geschwistern. Das gemeinsame Lächeln und das Zuhören und Lachen. Und Gefühle vielleicht, die damit verbunden sein mögen, Zuversicht, Hoffnung oder Fröhlichkeit. Und vielleicht die eine oder andere Situation innerlich zu speichern oder sie einfach an einen roten Faden zu knüpfen. Eine Situation mit Lachen, Lächeln, Schmunzeln. Dann weiter zu gehen in der Zeit vielleicht, 9, 11, 12 Jahre, Schule, Freundschaften, Pausenplatz, zu Hause, Hobbys, Sport oder was immer, mit 9, 10, 11 wichtig gewesen sein mag. Und sich auch dort umzuschauen und zu hören, das Lachen, das Lächeln, vielleicht auch unangenehme Situationen zu erinnern mit Lachen oder Auslachen oder Verlachen. Und angenehme Situationen, gemeinsames Lächeln oder Schmunzeln. Vielleicht auch den eigenen Sinn für Humor von damals wieder zu entdecken, zu entwickeln. Und sich auch da zu erlauben, sich Erinnerungen zu erlauben, angenehmen Gefühl des Lachens und Lächelns, heimlich lachen, gemeinsam lachen, innerlich schmunzeln. Und vielleicht auch aus dieser Zeit eine Situation an den Humorfaden zu knüpfen. Dann weiter zu gehen. Jugendzeit 14, 16, 17. Freundinnen, Freunde, Kollegenkreis. Und auch da vielleicht lachen und lächeln erscheinen und ertönen zu lassen. Das eigene innere Lächeln und Lachen, das von anderen Menschen. Und auch da zu spüren, wie es sich anfühlt, gemeinsam liebevoll zu lächeln, zu schmunzeln, fröhlich zu lachen. Und vielleicht auch aus dieser Zeit eine oder die andere Situation an den roten Humorfaden zu knüpfen, dann weiter zu wandern, zu erwachsen werden, 18, 20, 22, Ausbildung, Beziehungen, eigene Wohnung vielleicht, Studium oder was auch immer wichtig gewesen sein mag. Und auch dort lachen, lächeln, schmunzeln zu entdecken, wieder zu entdecken und anzuknüpfen. Dann weiter zu gehen in der Zeit, das erwachsene Leben, vielleicht Beziehungen, Familie, Kinder, berufliche Entwicklung, und auch dort ein wenig herumzuwandern und Ausschau zu halten und hinzuhören, zu spüren, lachen, lächeln, schmunzeln innerlich und äußerlich. Gemeinsames Lachen und inneres stilles Schmunzeln. Vielleicht auch in beruflichen Situationen zu entdecken und auch die an den roten Faden, Humorfaden zu knüpfen und sich dann zu erlauben, eine kleine Reise zu machen an einen ganz bestimmten Ort, den Sie selbst auswählen dürfen und gestalten, an einen eigenen inneren Humorplatz, wenn es einen eigenen inneren Humorplatz gäbe, wie würde ich den ausgestalten? Was wären die Farben, die Formen? Wie viel Aussicht und wie viel Einsicht sollte der eigene Humorplatz haben und wo würde ich den eigenen Humorfaden dort platzieren? Und wenn Sie vielleicht einen Ort oder Platz, der passend sein mag als Humorplatz, gefunden haben mögen, mit genügend Geborgenheit, genügend Umgebung, Aussicht, Einsicht, Sicherheit. Wie würde es sich anfühlen, ein Problem oder ein Thema, ein persönliches Anliegen mit hin dort zu nehmen, dieses Problem vielleicht an dem Humorplatz zunächst mal in die Mitte zu platzieren? Um dieses Problem, um dieses Thema herumzuwandern, es von allen Seiten anzuschmunzeln, anzulächeln, dieses Problem liebevoll zu behandeln, es vielleicht auf die Reise zu schicken, weit weg, bis es ganz, ganz klein geworden ist, um es dann wieder herzuholen, die normale Größe, es von unten zu betrachten, von oben, von hinten oder von schräg, darum herum zu tanzen oder es tanzen zu lassen, ein Tänzchen zu wagen mit diesem Problem oder diesem Thema. Dieses Thema, dieses Problem liebevoll zu behandeln, am eigenen Humorplatz. Vielleicht den eigenen Humorfaden darum zu wickeln, es vielleicht mit dem sechsjährigen Humor zu betrachten, zu belächeln, oder mit dem 20-Jährigen. Vielleicht zu jonglieren, vielleicht noch andere Dinge damit zu tun, ganz nach Ihrem inneren Bedürfnis. Es vielleicht in eine Ecke des Humorplatzes zu platzieren, um vielleicht einen guten Platz auszuwählen. Oder sonst irgendwie gut zu behandeln, wie es gerade jetzt passend sein mag. Es vielleicht auch schrumpfen zu lassen oder größer werden. Ganz nach den eigenen Bedürfnissen im Moment. Und Sie können im Moment noch ein wenig dabei verweilen. Diesen Platz, dem eigenen Humorplatz, mit den eigenen Themen, mit dem eigenen roten Humorfaden, der an diesem Platz quasi wie zu Hause sein darf. Und dieser Platz für sie immer zur Verfügung stehen mag. Und das Bedürfnis nach einem Humorplatz innerlich sich melden oder zeigen darf. Und während sie vielleicht noch dies oder das dort tun oder zu Ende bringen dürfen, werde ich Ihnen noch eine kurze Geschichte erzählen von einem Vater, der seinen drei Söhnen 19 Kamele hinterlassen hatte, mit dem Auftrag, sie zu teilen in die Hälfte für den Ältesten, ein Viertel für den Mittleren und ein Fünftel für den Jüngsten. Und sie berieten, beratschlagten, rechneten, teilten, fanden keine Lösung. Bis am Abend ein Freund der Familie vorbeikam und sich das Anliegen anhörte, überlegte und ihnen einen Vorschlag machte und sprach: Ich gebe euch mein Kamel dazu, dann sind es 20, dann bekommt der Älteste die Hälfte, das sind 10, der Mittlere ein Viertel, das sind 5 und der Jüngste ein Fünftel, das sind 4. Und sollte dann ein Kamel übrig bleiben, dann werde ich es wieder mitnehmen. Und so können Sie an Ihrem Humorplatz vielleicht noch das eine oder andere an Gedanken, an Gefühlen, an Erlebnissen platzieren oder zu Ende bringen, um sich dann langsam wieder auf den Weg zu machen, hierher in diesen Raum und sich langsam hier wieder wach werden zu lassen, mit dem angenehmen Gefühl, jederzeit einen inneren Humorplatz zur Verfügung zu haben. Und dann hier wieder gedanklich wach zu werden und auch körperlich wieder wach zu werden und sich vielleicht zu strecken oder tiefen Atemzug zu nehmen, so wie der arme Tropf auch wieder aufgewacht ist am nächsten Morgen, sich auch gestreckt hat, seine Gedanken wieder geordnet hat und ihm natürlich eingefallen ist, dass da noch ein Problem offen war. Und er musste sich natürlich jetzt entscheiden, weitergehen oder umdrehen. Hat es nochmal kurz überlegt und dann entschlossen, umzukehren. Das heißt, am Abend des zweiten Tages stand er wieder vor der besagten Türe und im Gegensatz zu seiner Befürchtung wurde ihm wieder aufgemacht. Und die Person war ganz überrascht und sagt: So schnell kannst du nicht gewesen sein. Was ist los? Was ist passiert? Ja, sagt er, ich habe mir das ganz genau überlegt und ich bin überzeugt, dass es was gibt, was du mir nicht gesagt hast. Deswegen habe ich beschlossen, umzukehren und deswegen bin ich wieder hier. Die Person sagt: Mach's einfach so, wie ich es dir gesagt habe und es wird funktionieren. Tja, sagt der arme Tropf, so wie du das jetzt hier formuliert hast, da höre ich doch genau raus, dass ich recht habe, dass du mir etwas nicht gesagt hast. Gib's zu. Ja, sagt die Person, ich muss dich auch nicht belügen, ist richtig, ich habe dir was nicht gesagt, aber das musst du auch nicht wissen. Ja, sagt er, jetzt wird's lustig, was heißt, ich muss es nicht wissen? Ich habe ein Recht darauf, ich habe schließlich die ganze Arbeit, oder? Ich muss da wandern, Holz sammeln, Steine braten, also schließlich, wenn ich schon alles machen muss, habe ich ein Recht darauf, alles zu wissen, also sag mir jetzt alles. Ne? Sagt die Person, probiert es nochmal, sagt, vertrau einfach darauf, es wird funktionieren, mach's einfach. Na, sagt er, jetzt ist also fertig, lustig, ich bleib hier stehen, ich stehe da drauf, ich bleib hier stehen, bis du mir alles gesagt hast. Vorher gehe ich hier nicht wieder weg. Ja, sagt die Person zu ihm, gut, wenn du darauf bestehst, dann sage ich dir das. In den 4 Stunden, in denen das Feuer brennt, die Steine glühen, in diesen 4 Stunden darfst du nicht an einen rosa Elefanten denken. Tja, wir wissen nicht, was aus diesem armen Tropf geworden ist. Wenn er jetzt eine Hypnoausbildung hätte machen können, wäre das vielleicht eine Lösung gewesen. Oder sich mit Hirnforschung beschäftigt hätte, was auch immer. Aber es ist eher zu befürchten, dass er so arm wie vorher oder vielleicht noch frustrierter auf der Straße stand als bisher. Ja, was vorgesehen ist, jetzt sind wir einfach ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Aber wäre jetzt eine kleine Übung, die wir hier machen können, weil sich jeder nur einfach zu zweit zusammendrehen muss. Und das ist eine nonverbale Übung. Und die hieß früher Hellsehen üben. Und heute heißt sie Spiegelneuronentrainingsübung. Und das ist sozusagen die Basisübung, wenn man mit Geschichten und Metaphern in der Therapie arbeiten möchte. Es geht einfach darum, sie dürfen sich zu zweit zueinander wenden, in der Hoffnung, dass sie sich nicht bestens kennen, verheiratet sind oder sonst irgend. Wobei, auch dann wäre es spannend, aber dann wäre das Ergebnis vielleicht ein bisschen schwierig. Aufgabe ist, sie müssten es einfach abmachen für die erste Runde, wer Beobachter ist und wer beobachtete Person. Beobachterin oder Beobachter hat den Auftrag einfach, sie dürfen was tun, was sie sonst nicht tun dürfen, nämlich einfach anstarren. Und anstarren heißt so intensiv wie möglich anstarren und innere Bilder auftauchen lassen. Was könnte der Hintergrund von meinem Gegenüber sein? Lebensform, wohnt auf dem Land, Stadt, Hobbys, 5-mal verheiratet, 3-mal geschieden, 10 Katzen, 20 Hunde, Hobbys, Gartenbau, Gitarre spielen oder was auch immer. Auch welcher Vorname könnte zu der Person besser passen, als der, der da auf dem Schild steht. Ja, es gibt wahrscheinlich jetzt einen besseren, weil die Eltern konnten das ja nicht wissen damals. Ne? Also einfach ohne Worte, die Beobachterin oder der Beobachter notiert sich einfach, wir haben ja was zu schreiben, hoffentlich da, einfach ein paar Notizen, Stichworte zu machen, was taucht auf? Und zum Thema passend, welche Befürchtung entdecke ich eventuell bei meinem Gegenüber? Nicht welche Hoffnung, die interessieren uns nicht, sondern welche Befürchtung. Befürchtungen sind nichts anderes als getarnte Hoffnungen, aber welche Befürchtung könnte mein Gegenüber im Moment beschäftigen? Und es geht wirklich darum, sich zu erlauben, diese Fantasien und inneren Bilder einfach zuzulassen. Es geht nicht darum, wie hoch hinterher ihre Trefferquote ist. Es geht nur darum, diesen Prozess sich zu erlauben und ohne Worte sozusagen das kurz zu erleben, was ich damals in Kalifornien erlebt habe, wie ich vorher beschrieben habe. Aber das wäre jetzt mühsam, wenn wir jetzt alle nach La Jolla gehen würden, abgesehen davon, dass da sonst niemand ist. Also das können wir in einer kurzen Übung so machen. Ich übernehme die Zeit, nur 3 Minuten, Notizen machen und nach 3 Minuten sage ich dann Wechsel. Das heißt, nach 3 Minuten dürfen Sie sich revanchieren und nachher, erst nachher dann austauschen. Ne? Also dreht sich jeder zu einem... Also hat jeder ein Gegenüber? Ihr müsst jetzt einfach noch festlegen, wer zuerst beobachtet, sonst wird es ein bisschen ungut. Also für die erste Runde festlegen, wer spielt als erstes Beobachter und wer wird als erstes beobachtet. Und was noch wichtig ist, die Person, die beobachtet wird, die darf an irgendwas denken, das ist völlig egal, freie Auswahl, Einkaufsliste, persönliches Anliegen, was auch immer, oder Abendbeschäftigung, aber sollte die Augen, darf auch hinschauen, wo sie will, aber die Augen offen lassen. Das ist noch wichtig, weil sonst fehlt ein ganz wichtiger Hinweis, eine wichtige Hinweisquelle. Gut, sind alle parat und die Beobachterinnen und Beobachter sind alle bewaffnet mit Schreibutensilien für Notizen. Gut, dann könnt ihr jetzt anfangen. Noch eine Minute. Gedanken, Bilder notieren, die da auftauchen. Gut, und dann dürfte die erste Runde damit beenden. Noch nicht austauschen, noch nicht drüber reden, sondern einfach nur jetzt die Rolle wechseln. Könnt auch die Sitzposition wechseln, wenn das hilfreich ist, wie es gerade passt. Gut, seid ihr bereit zum zweiten Durchgang? Dann beginnen wir jetzt. noch eine Minute. Dann noch die letzten wichtigen Bilder, Gedanken. Notieren, gut. Und dann dürft ihr jetzt kurz austauschen, immer zuerst die Beobachtung anbieten und dann darf die andere Person korrigieren, ergänzen, bestätigen, was auch immer. Noch eine Minute. Bitte? Nein, schon dafür das Gesamte. Gut, schön langsam. Dürfen Sie sich wieder in die Ausgangspositionen begeben. Gut. Okay, machen wir. Alles, was. Na, gib's auf. Gut, können wir weitermachen? Sie dürfen mir alles, was Sie jetzt noch nicht ausgetauscht haben, noch in der Pause ergänzen. Das ist. Ich weiß auch nicht, ob Sie die Übung richtig verstanden haben, weil eigentlich ging es ja auch darum, sozusagen die Befürchtungen vom Gegenüber zu entdecken und was daran jetzt so lustig gewesen sein soll, das weiß ich jetzt auch nicht. Gott, vielleicht haben Sie es ja verdrängt, den letzten Teil der Aufgabe, das kann gut sein oder so. Aber immerhin, es gibt ja jetzt immerhin im Raum, das ist ja auch noch beruhigend, es gibt jetzt für jeden von Ihnen eine Person, die Sie besser kennt als Sie sich selber. Das hat auch was Beruhigendes oder so. Ja, an der Stelle käme jetzt normalerweise sozusagen Sammeln spezieller Anliegen, das mache ich jetzt lieber nicht. Weil da weiß man nie, was dabei rauskommt. Ich sage Ihnen jetzt vielleicht einfach schnell, was so geplant ist meinerseits. Und Sie können dann immer noch, wenn es ganz dringend ist, irgendwie intervenieren oder sagen, nein, das genau will ich nicht, sondern ich will etwas ganz anderes. Die Idee wäre jetzt, dass wir uns darum kümmern und einsteigen ins Schlimmer geht immer Programm, aber vor allen Dingen auch schauen, wie passt vor allen Dingen humorvolle Bilder, Geschichten, wie entstehen die? Ein Teil haben Sie jetzt ja schon begonnen zu üben, wie die entstehen können. Und wie kann man die dann gerade in den hypnosystemischen Ansatz bestens integrieren, weil sie eigentlich zur Grundhaltung im hypnosystemischen Ansatz wunderbar dazu passen. Und nach der Pause machen wir dann auch eine Live-Demo, wenn sich jemand Lust hat, da zur Verfügung zu stellen mit einem persönlichen Anliegen oder einem Klientenrollenspiel und arbeiten das dann noch in dem Konzept vom Inframing, das ich dann nachher noch näher beschreiben werde. Schauen wir uns das dann noch an, wie man das in einzelne Schritte unterteilen kann. Wäre das so ungefähr auch das, was Ihrem Anliegen entspricht? Oder sonst haben Sie jetzt noch eine Gelegenheit, unbedingt was ganz Spezifisches zu ergänzen. Wenn es ein ganz spezifisches Anliegen gibt, dann dürfen Sie das jetzt zumindest anmelden, ohne Gewähr, dass wir es auch erfüllen können. Also. Ich dachte, Sie hätten schon gelacht. Also gut, wir haben jetzt eigentlich nicht geplant, dass es einen Lachclub gibt, aber und das entspricht ja auch ungefähr so der Humorentwicklung vielleicht in der Therapiestunde. Das ist wirklich ein Prozess, der sich gemeinsam entwickeln muss. Ich erzähle das vielleicht auch dann noch anhand von ein, zwei Fallbeispielen, wie das dann in der Praxis ausschaut. Also insofern hoffe ich, dass da noch was zum Lachen abfällt, ohne dass es lächerlich ist, dass Sie da auch noch ein bisschen auf Ihre Kosten kommen. Also, weil eben, wie gesagt, der Humor muss sich da im Ernst entwickeln. Und an der Stelle war jetzt kein Lachen vorgesehen, aber es ist auch in der Praxis sehr unterschiedlich, wie sich das entwickelt. Bitte? Ja, man darf ja auch schon ein bisschen vorauseilen. Also, was mir noch einfach wichtig ist, um das wirklich auch einzuordnen und nicht einfach den Humor da alleine stehen zu lassen, so, das ist eine ganz einfache Darstellung, was mir wichtig ist am hypnosystemischen Ansatz. Wir müssen jetzt nicht die ganze Geschichte von systemischen Ansätzen aus der Hypnose heraus noch uns anschauen, aber wir haben ja eigentlich über die Geschichte hinweg drei Paradigmen, könnte man sagen, von Behandlungsmustern. In der Schulmedizin leider immer noch ab und zu auch praktiziert, wäre der Therapeut bearbeitet oder bekämpft die Symptomatik und der Patient, den braucht es einfach, um die Symptomatik in die Praxis zu tragen. Das wäre so das alte Behandlungsmodell. Dann gab es einen Paradigmawechsel, könnte man sagen, mindestens so ab den 50er, 60er Jahren, also auch im Aufkommen von humanistischen Psychologie, wo sich immerhin Therapeut und Klient, heißt jetzt ja auch dann in der Psychotherapie Klient meistens und nicht mehr Patient, wo sich Therapeut und Klient verbünden und gemeinsam die Symptomatik bearbeiten bzw. bekämpfen oder je nachdem, wie man das ausdrückt. Das wäre so das. Und jetzt die, sage ich jetzt mal, die hypnosystemische Grundhaltung ist eine andere. Hier kommt die Symptomatik auf diese Seite. Das heißt, es gibt ein Bündnis von Therapeut, Klient und Symptomatik und den Ressourcen in der Symptomatik und die Würdigung der Symptomatik und es wird nicht mehr gegen etwas gearbeitet, sondern man arbeitet gemeinsam in die Richtung der gewünschten Veränderung. Und das ist ein ganz wichtiges Grundparadigma und die Grundhaltung, denn die bringt auf dieser Seite hier eine völlig andere Beziehungsgestaltung. Nicht nur eine wohlwollende Beziehungsgestaltung zwischen Therapeut und Klient, sondern eine würdigende und wertschätzende Haltung der Symptomatik gegenüber. Das ist sehr schwierig, weil die meisten Klienten, die zu uns in die Praxis kommen, haben jetzt, könnte man sagen, eine gewisse schwierige Beziehung mit ihren Symptomen, ist ja auch verständlich. Wenn man unter Schmerzen leidet, unter Ängsten, unter irgendwelchen Symptomen, dann hat man in der Regel ja eine Kampf- oder Krampfbeziehung. Sagen, das will ich loswerden. Verständlich, kann man sehr gut nachvollziehen. Das heißt, ganz wichtige therapeutische Arbeit besteht hier drin, unter welchen Umständen können Klienten ihre Symptomatik, bevor die sich verändern darf, wertschätzen, die Ressourcen da drin erkennen, die gute Absicht. Das heißt, hier findet sehr viel Beziehungsarbeit statt. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass der Therapeut überhaupt diese Sichtweise hat. Dass er erkennen kann und dem Klienten helfen kann, eine andere Beziehung zu seiner Symptomatik aufzubauen. Denn erst, wenn ich sozusagen einen liebevolleren Zugang zu meinem Problemverhalten oder Symptomatik oder was immer es sein mag, habe, erst dann wird die Geschichte beweglich. Das ist ganz einfach nachzuvollziehen, wenn ich sozusagen meine Schmerzen bekämpfe. Das wäre so das schulmedizinische Schmerzvermehrungsmodell, Schmerzbekämpfung. Dann hat das zwei Folgen, nämlich ich verliere den Kontakt zum Schmerz und der Schmerz wird größer. Alles, was ich zum Feind deklariere, wird größer und wird auch größer in meinem Fokus, in meiner Aufmerksamkeit. Das wissen wir in der Hypnotherapie auch. Auch alle Suggestionen laufen dann in diese Richtung. Auch die Idee, dass der Therapeut vielleicht sagt, ja, unser gemeinsames Ziel wäre weniger Schmerz. Im Gehirn ist das immer noch ein Schmerzprogramm, oder? Eine Schmerzsuggestion. Das wissen wir als Hypnotherapeuten bestens. Aber es geht auch darum, diese Beziehung zuerst mal zu verändern, bevor überhaupt was nötig ist. Und genau hier an dieser Schnittstelle, Beziehung Klient zu seiner Symptomatik, genau hier ist manchmal der Humor vielleicht oder humorvolle Sichtweisen, manchmal vielleicht sogar das Einzige, was da wirklich hilft, weil die Symptomatik ist schambesetzt, sie ist mit Ängsten besetzt, Schmerzen je nachdem. Und da braucht es jetzt Wege, wie komme ich dazu oder wie kommt der Klient dazu, überhaupt positive Anteile oder überhaupt sozusagen einen liebevolleren Zugang zur Symptomatik zu bekommen. Mir ist das wichtig, das auch einzuordnen in diesem hypnosystemischen Grundhaltung, weil das ist ein ganzer Unterschied, also ob ich versuche zu sagen, okay, ich kann jetzt einfach halt Humor, ist ja lustig, das hilft immer. Aber wichtig ist, es geht hier um eine ganz andere Arbeit und um eine ganz andere Richtung. Und es geht nicht in erster Linie darum, dass man sagt, okay, da gibt es ein Symptom und das muss weg. Diese Haltung, das wäre so die alte Kampfhaltung. Und die führt in der Regel bei chronischen Themen, und fast alle Themen sind chronisch, wenn sie zu uns in die Praxis kommen, führt das eigentlich immer zum Gegenteil oder zu einer weiteren Chronifizierung. Deswegen ist es mir wichtig, es einfach in diesem Kontext auch einzuordnen, wo ist dann ein humorvoller Zugang. Und bei unseren Klienten, die zu uns kommen, und das ist vielleicht in Ihrer Praxis genauso wie in meiner, also ich arbeite auch mit Kindern, Jugendlichen, Paaren, Familien, Erwachsenen, natürlich auch alten Menschen und als Hypnotherapeut natürlich auch mit psycho-onkologischen Betreuungen oder mit chronischen Schmerzen und diesen Themen. Das heißt, in der Regel kommen die Menschen in die Therapie, wenn gutes Zureden oder normales Hoffen oder auch gute Ratschläge ja nichts mehr helfen oder vielleicht sehr oft genau zum Gegenteil, das wissen Sie ja auch, ist in Ihrer Praxis wahrscheinlich ganz ähnlich. Das heißt, man lernt ja auch oft von Klienten, mich erinnert das so, das Schlimmer geht immer, Slogan, der stammt eigentlich von einem Witz, den ich mal gehört habe, der das gut zum Ausdruck bringt. Der Witz, kann ich vielleicht kurz erzählen, das ist jetzt nicht so therapeutisch, aber bringt das bestens zum Ausdruck. Da gibt es eine Bauarbeitertruppe, die gemeinsam natürlich Brotzeit machen, Mittagessen und so weiter. Und einer von diesen hat immer denselben Spruch, egal was man ihm erzählt, sagt er immer, oh, das hätte noch schlimmer kommen können. Mit der Zeit geht das den anderen ziemlich auf den Wecker und die separieren sich so ein bisschen, also machen Brotzeit machen, sitzt der alleine beim Mittagessen. Einige Monate später liest einer von den anderen in der Zeitung eine kurze Nachricht, Mann kommt heim, findet seine Frau mit seinem besten Freund zusammen im Schlafzimmer, er schießt den Freund, die Frau und dann sich selber. Ja, so eine Schlagzeilen-Nachricht. Willst du schon weglegen, da fällt ihm ein, ah, das ist doch jetzt spannend, das wäre doch was für unseren Kollegen. Hm? Am nächsten Tag zeigt er das zuerst mal, diese Nachricht zuerst mal den anderen und gemeinsam beschließen sie dann in der Mittagspause, zeigen wir es ihm. In der Mittagspause schleichen sie sich an, schieben ihm die Zeitung vorne hin und sagen, liest es mal. Hm? Er liest es und sagt, oh, das hätte aber noch viel schlimmer kommen können. Sind sie ziemlich verdutzen, was hätte jetzt daran noch schlimmer kommen können? Ja, sagt er ganz einfach, am Tag davor war ich dort. Das heißt, schlimmer geht immer. In der Therapie ist das deswegen ein ganz wichtiges Prinzip, weil es eine Implikation hat. Eben der Satz, dann geht besser ja auch. Wichtig ist einfach, Ich lerne ja immer viel von Patienten oder Klientinnen und das ist jetzt schon einige Jahre her in der Schmerztherapie, die schon einige Zeit am Laufen war, haben wir natürlich auch mit Hypnose gearbeitet und gab da eine Sitzung, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, aber da gab es eine sehr komplexe und tiefe Trancearbeit, sodass ich auch neugierig war auf die nächste Stunde mit dieser Klientin. In der nächsten Stunde kam die Klientin und ich habe da so unvorbereitet, ja, einfach ganz offen gefragt, ja, wie ist es denn gegangen? Und war innerlich schon so ein bisschen neugierig, ja. Hoffentlich gab es da eine Besserung und so. Und so, ja, ganz schlecht. Und wie das halt so ist, also geht Ihnen vielleicht manchmal genauso, aber mir ging es da so, dass ich gedacht habe, oh, das habe ich da so gehofft, das war doch das so toll oder komplex, was wir da letztes Mal gemacht haben. Und dann schon innerlich gedacht, oh, was muss ich mir jetzt in dieser Stunde, müssen wir dann noch was Tolleres machen oder irgendwie. Und dann ist mir eingefallen, also jetzt frage ich einfach mal, ne, so. Und was dann ganz wichtig ist, ist ja nicht zu versuchen, so zu fragen im Sinne von, ja, aber gab es denn doch irgendwo eine Besserung? Ne? Das ist mir gerade noch eingefallen, dass ich mir da innerlich auf die Finger gehauen habe. Das sicher nicht, oder? Sondern dann habe ich Gott sei Dank gefragt, wann war es denn am schlimmsten? Das ist ganz wichtig, weil jetzt fühlt sich die Person natürlich ganz anders wahrgenommen und würde sofort merken, wenn man da rumbasteln versucht, oder? Und dann kam die Antwort sofort am Dienstag. Ja, mit dieser Aussage am Dienstag ist eigentlich klar, jetzt haben wir den schlimmsten Punkt definiert. Alle anderen sind schon mal besser. Und die Person fühlt sich ernst genommen. Sie muss sich nicht verteidigen, dass es nicht besser geworden ist, oder? Wer mit chronischen Schmerzpatienten arbeitet oder selber schon mal chronische Schmerzen hatte, weiß, dass man als Klient oder als Patient sehr oft ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mit einer Verschlechterung wieder zum Arzt oder zum Therapeuten geht. Also am Dienstag war es am schlechtesten. Und sagt, ja, und wie war es dann am Mittwoch, am Donnerstag? Und erst dann fiel der Person ein, der Klientin ein, dass sie gesagt hat, ah ja, am Donnerstag war ich zum ersten Mal seit 20 Jahren, hatte ich keine Schmerzen. Das habe ich aber vergessen. Und warum? Ist klar, für Schmerzpatienten nach so langer Zeit ist die Angst vor einer Enttäuschung, wenn ein großer Fortschritt eintritt, viel schlimmer. Da vergisst man lieber den Fortschritt. Für unsere therapeutische Arbeit ist es natürlich ungünstig, weil wir hätten ja dann ein völlig schräges Bild. Also da gab es einen Riesenfortschritt, aber der wurde gelöscht, weil der Frust über die Verschlechterung am Freitag so groß war. So konnten wir uns aber jetzt dieser Verbesserung widmen und auch diesem Frust. Und konnten dann eher vielleicht ein bisschen humorvoll sagen, ja, das ist sehr verständlich, dass Sie sich da so gefrustet fühlen, wenn, insofern sollten wir vielleicht uns sogar überlegen, wie können wir weitere Fortschritte vermeiden. Und da musste dann die Person trotzdem schmunzeln. Oder? Und ab dann gibt es eine ganz neue Dynamik. Ab jetzt sind Fortschritte mit Rückfällen insgesamt ein positiver Prozess. Aber das geht erst, wenn wir uns als Therapeuten erlauben, ins Schlimme geht immer oder einfach so quasi wirklich an den schlimmsten Punkt zu gehen und diesen ernst zu nehmen als Ausgangslage. Das kann auch paradox laufen, andere Geschichte von einer Klientin, die kam, von der habe ich auch eine Menge gelernt, weil sich schon im Erstgespräch ausgestellt hat, sie hatte multiple Ängste, war ungefähr 45 Jahre alt, Geschäftsfrau, selbstständig, keine Kinder, verheiratet und hatte schon seit Kindheit immer Angstzustände der unterschiedlichsten Art, hatte auch Traumatisierungen erlebt, also das war soweit auch erklärbar. Sie hatte da hauptsächlich Angst vor Nachrichten, was eine ganz spezielle Geschichte war. Das heißt, sie konnte nirgendwo aus dem Haus gehen, musste immer einen Bogen um jeden Kiosk machen, durfte nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen, weil da kann jemand eine Zeitung aufschlagen. Also eine ziemlich beeinträchtigende Geschichte. In der ersten Stunde, da war sie eigentlich schon sehr humorvoll insofern, weil sie gemerkt hat, ich habe natürlich da systemisch auch ein bisschen nachgefragt, dass sie eigentlich alle ihre Beziehungen über diese Ängste steuert inzwischen. Und dass sie dann eigentlich selber dann gesagt hat, ja eigentlich, wenn ich es so richtig bedenke, müsste ich eigentlich eine Paartherapie machen. Aber wenn ich noch ehrlicher bin, dann muss ich sagen, das stinkt mir. Ich habe im Moment keine Lust auf eine Paartherapie und an meiner Beziehung zu arbeiten. Ich hätte aber trotzdem gern die Ängste los. Was können wir denn jetzt tun? Sagen wir, da sitzen wir jetzt fast in der Falle. Und dann haben wir aber gemeinsam ein bisschen beratschlagt und irgendwann gesagt, ja, die einzige Idee wäre jetzt eigentlich heimlich. Könnten wir heimlich an ihren Ängsten arbeiten? Dann hat sie geschmunzelt und gesagt, ja genau, das ist eine gute Idee. Und dann hat sie beschlossen, und wir haben das gemeinsam abgemacht, dass sie heimlich die Differenz zwischen den Fortschritten und dem jetzigen Ist-Zustand spielt. Also, dass je mehr Fortschritte sie macht, umso mehr spielt sie die Ängste zu Hause. Damit niemand außer ihr und mir das merkt, welche Fortschritte passieren. Hm? Und sich so schützt vor einer Paartherapie. Hm? So. Ja, wenn Klienten solche guten Vorschläge haben, dann darf man sie auch daran nicht hindern, sondern das ging dann sehr flott. Innerhalb von einem halben Jahr ging es ihr schon wesentlich besser und keiner hat es gemerkt. Aber ihr hat es gefallen. Und dann kam sie plötzlich, und da hat man gemerkt, wie mutig sie jetzt eigentlich ist, dass sie gesagt hat, ja übrigens, ich habe ja auch noch Flugangst, und zwar ziemlich massiv, und ich habe übrigens, kam sie dann so halb schmunzelt zu mir in eine Stunde, gesagt, ich habe übrigens in 3 Wochen einen Flug gebucht. Aber ich bin sicher, wir werden das bis dahin noch schaffen. Ne? So vom naja gut, ich meine, wenn sie sich sicher ist, dass sie es bis dahin schaffen, dann sind wir auch sicher, dass sie es bis dahin schafft. Und dann habe ich sie aber natürlich gefragt, ja gut, dann müssen wir uns heute um diese Flugangst kümmern. Worin besteht denn die? Also was macht Ihnen denn Angst? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin überzeugt oder ich habe Angst, wenn ich ins Flugzeug steige, dann gibt es dort einen Terror, Bombenanschlag, Entführung und alle sind tot, oder? Also so, Bombe explodiert, alle sind tot. Das ja, ist einfach meine Angst. Ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber Fliegen, das ist für mich, bin ich überzeugt, wir stürzen ab. Und ich sagte, ja, gut, also gut oder nicht gut, aber wenn Sie jetzt in 3 Wochen fliegen und den Flug schon gebucht haben und Sie sind ja eine sehr seriöse und kompetente Geschäftsfrau, dann wissen Sie eigentlich auch, dass Sie da noch etwas zu tun haben. Dann hat sie kurz überlegt und hat so ein bisschen genickt und gesagt, genau. Warum sollen 300 Leute mit abstürzen? Sie wissen, wenn Sie das Flugzeug betreten, wird es abstürzen. Also, was müssen wir tun? Hat sie gesagt, ja richtig, wir müssen die anderen warnen. Genau. Und wie macht man das am besten? Natürlich mit einem Flugblatt. Also haben wir ein Flugblatt entworfen, wo drauf stand, Vorsicht, Sie fliegen hier auf eigene Gefahr. Ich bin überzeugt, dass das Flugzeug abstürzen wird, weil wegen Bombenexplosionen und so weiter. Und ich möchte nicht Ihr Leben auf meinem Gewissen haben. Ne? So. Und das hat sie schön gestaltet. Und als nächstes haben wir uns überlegt, wo sollte sie das jetzt austeilen? Ne? Schon vor dem Flughafen oder erst am Gate oder in der Wartehalle, haben wir auch das überlegt. Und dann hat sie, und dann kamen so diese ersten, könnte man sagen, Hoffnungsschimmer, indem sie gesagt hat, ja, wahrscheinlich habe ich dann mehr Platz. Und dann kam noch so ein netter Hoffnungsschimmer, dass sie plötzlich gesagt hat, ja, vielleicht passiert es erst am Rückflug. Ich gesagt, okay, wir sind auf einem guten Weg, oder? Wenn man schon über den Tod verhandelt, sagen, okay, den Urlaub nehme ich noch mit, oder? So, dann ist schon sehr viel in Bewegung. Das heißt, das war sozusagen die Vorarbeit. Und dann haben wir nur noch eine 20-minütige sozusagen Trancearbeit gemeinsam gemacht, wo wir eine Flugsimulation mit halt Ressourcenanker gemacht haben. Aber das ging dann auch bestens und auch in der Realität ging es dann bestens. Aber der wichtige Teil davor war genau das, ernst nehmen und nicht versuchen, sagen, ja, das ist unwahrscheinlich und Bombenterror heutzutage und was auch immer, sondern wirklich darauf einzusteigen. Einzusteigen in diese Angst, die ernst nehmen, in den ganzen Facetten, wie sie da ist, und sagen, okay, das schauen wir uns an und jetzt gehen wir konsequent weiter. Was müsste da passieren, um, was müsste man folgerichtig tun, wenn man mal dieser Angst folgt? Weil Klienten, die mit Angststörungen kommen, die hören ja in Gedanken immer an einem bestimmten Punkt auf zu denken. Das ist wie Buster Keaton, der so ein Soldatenspielzimmer vergessen hat zu sagen, dass der Krieg aus ist. Der ist schon eingegraben bis daher beim Patrouillieren. So geht uns das ja auch oder unseren Klienten, wenn man irgendwas in einem Problem festsitzt, dann geht man in Gedanken bis zu einem bestimmten Punkt, dort dreht man um und dann geht man wieder zurück. Da gehen wir wieder hin und dann gehen wir wieder zurück. Und so war das natürlich bei ihr auch. Die Vorstellung fliegen, Absturz, Bomben, Hilfe. Also sind wir aber gemeinsam in der Therapie und natürlich, da die Therapie bis dahin ja schon viel Fortschritte gebracht hat, war sie so zutraulich, dass sie sozusagen zuerst den Flug gebucht hat und wir dann daran gearbeitet haben. Das war natürlich von ihr aus gesehen dann hoch motiviert. Das ist klar, das sind dann sehr gute Voraussetzungen. Aber das Allerwichtigste ist, auf diesen schlimmen Punkt loszusteuern und ja nicht zu versuchen, sozusagen draußen zu bleiben oder das irgendwo zu besänftigen oder zu beschwichtigen, sondern wirklich, okay, das ist die schlimmste Vorstellung, mit der gehen wir und nicht mit allem anderen. Das ist ganz wichtig und das ist auch dann der Punkt, wo sozusagen dann Humor entstehen kann und Hoffnung automatisch, eben mit ihren Bemerkungen ja vielleicht erst beim Rückflug oder sich zu überlegen, ja, wo verteilen wir denn die Flugblätter und wenn wir die verteilen, wie reagieren dann wohl die Leute und dann habe ich mehr Platz im Flugzeug. Also alle diese humorvollen, hoffnungsvollen Perspektiven tauchen dann auf, wenn man sich erlaubt, gemeinsam an den schlimmsten Punkt zu gehen. Und das wäre sozusagen genau das, was man jetzt mit hypnosystemisch sagen könnte, Problemtrance und Herausforderung. Hier jetzt am Beispiel, machen wir nur schnell vor der Pause, am Beispiel Angst, kann man aber genauso gut mit Schmerz oder mit anderen Themen, oder? Das ist jetzt mal nur eine Variante und das ist ein Kreislauf, der immer wieder von vorne beginnt. Es beginnt bei der Angst, das kennen wir, Angst führt wozu? Zu Angst vor der Angst, das wiederum führt zur Vermeidung, Vermeidung ist dann aber die Bestätigung, dass die Angst ja richtig war. Das kann noch eine Abzweigung geben Richtung Zwang, muss nicht, ist aber manchmal natürlich kombiniert, weil der Zwang ja ein Sicherheitssystem darstellt. Also auch da ist klar, Menschen mit Zwängen, es ist ganz wichtig, ihnen zu helfen, dass sie merken, meine Zwänge sind nicht meine Feinde, sondern ist mein momentanes Sicherheitssystem. Klar können wir langfristig ein besseres suchen gehen, aber zuerst mal ist das das, was vorhanden ist. Und der Alarmanlage darf man keine Vorwürfe machen, wenn sie selber sich zu sensibel eingestellt hat, weil sie so das Gefühl hat, außer mir passt hier niemand mehr auf. So ist es auch bei Angst oder Zwang. Wenn die übernehmen im Aufsichtsrat oder was auch immer, wie man die Metaphern wählen will, dann übernehmen die die ganze Verantwortung. Aber es wird natürlich eng, das ist klar. Und diese sogenannte Sicherheit, die über Zwänge entsteht, führt zu einer Angst vor Veränderung. Das wiederum zur Angst, also so geht es die ganze Zeit im Kreis und gräbt sich eventuell immer tiefer ein. Und das könnte man beschreiben als ein selbsthypnotisches Gefängnis. Und eine lange Gefängnisstrafe, das wissen wir auch in der Realität, führt zu Verunsicherung, wenn man entlassen wird. Sehr oft gibt es ja sehr schnell nur deswegen Rückfälle, weil die Angst vor der Freiheit zu groß ist. Und das ist nicht nur im realen Gefängnis so, sondern das ist auch bei all unseren lang andauernden chronischen Problematiken so. Und diese Herausforderung, Entlassung auf Bewährung, die braucht, oder werden jetzt verschiedene Möglichkeiten im Bereich Humor, Provokation, die wir uns nicht heute alle anschauen können, aber das Inframing schauen wir dann an, uns ernst nehmen, Humor Plays haben wir schon. Also das heißt, Humor, Aufdecken, Unterbrechen rigider Muster. Suggestion für Optimismus, die ist automatisch drin. Sobald ein Schmunzeln, sobald eine humorvolle Perspektive auftaucht, wird es immer hoffnungsvoll. Entwicklung humorvoller Bilder, Metaphern und Geschichten, machen wir nach der Pause. Eben In-Framing, da gibt es 3 Schritte, wie man das entwickeln kann. Die Vorübung habt ihr jetzt eigentlich schon gemacht mit dem Hellsehen. Ernst nehmen und provokative Haltung, Position, kommen wir wahrscheinlich auch noch kurz dazu. Das wäre so die Frank Ferrelli-Position, die bei schlecht motivierten oder sehr ambivalent aufgegliederten Themen oder zum Beispiel bei geschickten Patienten, also nehmen wir Jugendliche zum Beispiel, oder die geschickt werden, ist das dann die ganz wichtige vielleicht Haltung, provokative Haltung, wo man zuerst mal nachschaut, wenn Jugendliche kommen, die geschickt werden, sagen, ja, jetzt hocke ich da schon wieder bei so einem Therapeuten, was will denn der? Und man fragt, ja, wer hat dich denn hierher geprügelt oder haben sie dich irgendwo unter Androhung oder bestochen oder wie auch immer. Und dann kommt vielleicht so, ja, meine Eltern, die spinnen und was weiß ich. Und der Lehrer spinnt auch. Und dann kann man in die Advocatus Diaboli-Position gehen und kann sagen, ja, das klingt so, als wenn du deine Eltern schlecht erzogen hättest. Das ist eine ganz andere Position. Alles, was du hier an Klagen hast, das klingt so wie Erzieher halt klagen über Fehlschläge. Jetzt können wir uns über die Erziehung deiner Eltern unterhalten. Ließe sich da was verbessern, weil du klagst ja wirklich über die. Und es gibt natürlich schwer erziehbare Eltern, das ist so. Und es gibt auch alleinerziehende Jugendliche, also so. Also es gibt immer schwierige Bedingungen. Aber automatisch ist es so, dass man jetzt eine völlig andere Gesprächsebene hat. Jetzt unterhält sich ein Jugendlicher als Erziehungsexperte, der zwar noch am Scheitern ist, aber als mit mir als Erziehungsexperten. Oder? Jetzt können wir auf Augenhöhe miteinander über Gebrauchsanweisungen von Lehrern, über schwer erziehbare Eltern reden. Das macht Sinn. Oder? Aber ich muss dafür in eine andere Position gehen. So. Also das wäre so, um aus diesem selbsthypnotischen Gefängnis herauszukommen, 3 Möglichkeiten oder 3 Ebenen, wie man das humorvoll oder auch provokativ angehen kann. Oder eben der Humor Place, den ihr vorher erlebt habt in der Eingangstrance, der ist für viele Klienten auch eine sehr wichtige innere Insel. Nicht nur Safe-Place, sondern dass man den wirklich erweitert zu einem humorvollen Platz, wo man sich ganz neue humorvolle Dinge erlauben kann. Vielleicht habt ihr das ja vorher auch innerlich erlebt, was man da alles anstellen könnte, wenn man dort die Freiheit hätte, mit Problemen anders zu tanzen oder umzugehen. Gut, gibt es im Moment gerade noch eine Frage oder... die uns an der Pause hindert. Das weiß ich nicht. Aber würden wir jetzt eine Viertelstunde Pause machen? Oder reicht es eine Viertelstunde? Und dann, oder 20 Minuten? Machen wir 20 Minuten. Und dann nachher mit der Demo. Das heißt, Sie können sich jeder sich schon überlegen, mit welchem